Zum Beispiel ist mir das tatsächlich mal in einem Fußballstadion passiert, dass jemand über einen schwarzen Fußballer so zwei Reihen weiter hinten rassistische Kommentare gegeben hat, ja. Mhm. Und da haben wir uns rumgedreht und haben gesagt, du pass mal auf, das wollen wir hier nicht, ja. Also bei allem, dass man da irgendwie mal einen rauslassen will oder so im Fußball, aufhören. Ja? Und dann war das auch erledigt. Das war auch gar keine große Auseinandersetzung. Manchmal muss man das, glaube ich, einfach nur kurz spiegeln. Ja? Was machst denn du da eigentlich gerade? Ja, wenn einer so irgendwie so völlig gedankenlos so ein Mist daherredet.
Mut zur Stimme. So sprichst du mit Wumms. Der Podcast mit Anne Kühl und Crystal Davidson. Erfahre, wie du mit lauten und leisen Tönen ins Schwarze triffst.
Ja, herzlich willkommen an euch und an Professor Dr. Franz Alois Fischer, der heute unser Gast ist bei Mut zur Stimme. Hallo Franz.
Hallo Anne, ich danke sehr herzlich für die Einladung und freue mich auf ein sicherlich sehr interessantes Gespräch heute.
Ja, ich freue mich auch sehr darauf. Und für alle, die dich nicht kennen, stelle ich dich einmal kurz vor. Du bist Professor für öffentliches Recht an der Fachhochschule für Ökonomie und Management in München. Du bist Professor, nein, hast einen Lehrauftrag für Philosophie an der LMU in München und du bist Autor des Buches Promenade der Fremden über ein Semester als Philosophieprofessor in Shanghai. Ich kenne dich persönlich von LinkedIn, wo du eine ganz besondere Mission verfolgst, nämlich die Demokratie zu retten. Und auf LinkedIn postest du fast täglich Updates rund um die Demokratie in unserer Welt. Und ich muss gestehen, du bist meine persönliche Tageszeitung. Seit einiger Zeit gucke ich morgens immer ganz gerne mal, was Franz so schreibt und lerne unglaublich viel. Und du kannst nämlich eine Sache ganz besonders gut und das ist erklären. Und mit dir möchte ich heute sprechen, Franz, darüber, wie viel Mut zur Stimme Demokratie braucht. Was das Geheimnis guten Erklärens ist und wie wir lernen können, einander wieder zuzuhören. Ja, starten wir doch mal mit deiner LinkedIn-Tätigkeit, wo ich dir so gerne folge, weil ich wirklich unglaublich viel lerne durch dein Talent zum Erklären. Du kannst die verschwurbelsten Zusammenhänge gut auf den Punkt darstellen, was mir häufig in so mancher Tageszeitung nicht so gut gelingt zu verstehen. Aber du kannst Sachen wirklich richtig gut erklären. Wie machst du das? Was ist das Geheimnis vom guten Erklären?
Ja, das ist natürlich eine sehr gute Frage. Als nächstes Mal geht runter wie Öl, was du sagst. Kleine Warnung muss ich natürlich zurückgeben. Tageszeitung kann es natürlich nicht ersetzen, aber ich hoffe und ja, wie du sagst, gelingt es ja auch einigermaßen, dass ich den ein oder anderen Zusammenhang etwas griffig und kurz und prägnant zusammenfassen und erklären kann. Tja, wie wird man ein guter Erklärer? Das ist natürlich nicht so einfach zu beantworten. Ich kann es ein bisschen jetzt versuchen aus meiner Vita, meinen Werdegang heraus zu beantworten. Ich bin schon immer jemand gewesen, der sich für sehr viele verschiedene Dinge interessiert. Ich habe Jura und Philosophie studiert, also zwei für manche vielleicht auf den ersten Blick gar nicht so ganz eng beieinander liegende Dinge, die sich aber aus meiner Sicht sehr gut miteinander kombinieren lassen. Jetzt ist natürlich die Gefahr, wenn man sich für sehr viele Dinge interessiert, dass man sich vielleicht auch ein bisschen verzettelt oder so oder zu viel sein Interesse streut, nirgendwo so richtig auf den Punkt kommt oder so. Das war mir auch als Gefahr so immer bewusst. Aber so fußend auf diesen beiden formalen Ausbildungen, die ich eben habe als Jurist und Philosoph, versuche ich mir halt die Dinge, die so passieren, unter dieser Brille so ein bisschen anzugucken. Dann würde ich sagen, kommt noch dazu, dass ich schon sehr, sehr lange in der Bildung im weitesten Sinne tätig bin. Also ich habe schon kurz nach meinem ersten Staatsexamen, eigentlich unmittelbar im darauffolgenden Semester, das ist jetzt mittlerweile schon sehr, sehr lange her, angefangen zu unterrichten an der Uni, habe erst so Arbeitsgemeinschaften in Jura gemacht und seitdem eigentlich bin ich immer in der Erwachsenenbildung, könnte man wahrscheinlich sagen, tätig, habe eigentlich jedes Jahr mal etwas mehr, mal etwas weniger unterrichtet, aber ich habe es im Prinzip schon immer mit zur Aufgabe gemacht, so ein bisschen so eher anspruchsvollere, abstraktere Sachen, ob das jetzt Jura oder Philosophie ist, eben Leuten zu erklären und so ein bisschen runterzubrechen.
Ja.
Und dann würde ich sagen, kommt noch ein dritter Punkt dazu, den ich jetzt nicht aus meinen Studien oder Tätigkeiten habe, sondern der irgendwie so hausgemacht ist bei mir. Ich habe ein wahnsinnig großes politisches Interesse, auch schon fast immer. Vielleicht ist es sogar noch jetzt über die Jahre deutlich größer geworden. Ich habe mich vielleicht so als 20-Jähriger mehr noch für Literatur und feingeistige Dinge interessiert. Und das ist aber so in den letzten Jahren immer mehr in Richtung, was passiert eigentlich konkret in der Welt gegangen. Und ich versuche einfach dieses politische Interesse mit diesen anderen beiden Sparten oder Fähigkeiten, die ich jetzt da kurz umrissen habe, zu kombinieren. Und habe das erstmal so eigentlich fast so als Art eine Selbstbeschäftigung oder so gemacht und habe aber dann gemerkt, dass das tatsächlich einige Leute interessiert und dass da auch, wie du das vorhin ja schon gesagt hast, eine gewisse Nachfrage oder Bedürfnis danach da ist, dass die ein oder andere Sache mal so ein bisschen einfacher erklärt wird, damit man vielleicht so ein bisschen versteht, was im Moment so passiert. Also ich würde so aus diesen drei Richtungen kommt es quasi und ist dann irgendwann, vor allem was diese LinkedIn-Tätigkeit betrifft, so fast bis zum Selbstläufer geworden, könnte man sagen.
Also ich fasse zusammen, ein guter Erklärer wird man, wenn man viele unterschiedliche Interessen kombiniert, wenn man viel Routine hat, also schon früh angefangen hat zu erklären und zu unterrichten und wenn man ein wirklich tiefes Interesse daran hat, Dinge zu verstehen. Und wahrscheinlich noch ein bisschen sprachliches Talent und Menschenfreundlichkeit und so kommt da wahrscheinlich auch noch mit dazu.
Kann mag dazu kommen, genau. Und also die Gefahr, gerade wenn man jetzt, sag mal, ich komme natürlich aus einem recht akademischen Umfeld und habe viel Zeit an der Uni verbracht. Und die Gefahr da ist natürlich immer, dass man in Anführungszeichen so ein bisschen zu einem Fachidioten wird. Und da kenne ich natürlich auch viele. Und da hatte ich sicher auch schon die ein oder andere Phase in meinem Leben, wo es in diese Richtung hätte gehen können. Aber mich hat immer dann auch quasi ein gegenläufiges Interesse immer wieder zurückgezogen. Also die Gefahr war nie groß, dass ich jetzt zum Beispiel der reine, nur auf Jura zum Beispiel spezialisierte Professor werde oder irgendwie sowas oder meinetwegen auch Anwalt oder so, sondern ab einem gewissen Punkt kam dann doch das philosophische Interesse zum Beispiel wieder dazu und da dann das Gleiche. Ich kenne auch viele Philosophen, die dann ganz vertieft in ihren Themen drin sind. Das ist auch interessant. Ich rede auch sehr gern mit solchen Menschen, aber die halt gar nicht mehr den Sinn dann dafür haben, was ist davon eigentlich überhaupt noch interessant für andere Leute? Was ist überhaupt noch verständlich darstellbar für andere Leute? Also gerade in der Philosophie ist das eine ganz, ganz große Gefahr, dass man sich in diesem Sinne da drin verliert. Und ich habe mich aber immer auch selber durch meine anderweitigen Interessen aus dieser Gefahr wieder so ein bisschen rausgezogen, fast so wie quasi der Münchhausen, der sich am eigenen Schopf immer da so aus dem Sumpf rauszieht.
Ja, und wenn ich dazu LinkedIn mal rübersteuern darf, weil wenn man auf LinkedIn so viel Erfolg haben möchtest wie du, in Klammern 12.700 irgendwas Follower, dann muss man schon einiges richtig machen, was auch mit Erdung zu tun hat. Ne? Also die Menschen, die dir folgen, die wollen ja praktische Sachen lesen, ne? Die man einfach auch versteht. Hier meine Frage, wieso hast du dich für LinkedIn als Kanal entschieden? Das ist Social Media, da gibt es viele Kommentare, du bist politisch unterwegs. Das ist ja nicht ganz ohne, sag ich mal.
Das ist tatsächlich nicht ganz ohne. Ich muss dazu sagen, am Anfang, das folgt jetzt gar keinem großen Karriereplan oder sonst irgendwas. Also es ist nicht so, dass ich mich vor fünf Jahren entschieden hätte, oh, jetzt mache ich große LinkedIn-Influencer-Karriere oder sowas, sondern das hat sich eher ergeben mit der Zeit. Der Vorteil bei LinkedIn ist was ganz Triviales. Man kann da jetzt im Unterschied zum Beispiel zu Twitter oder X, wie es ja heute heißt, man kann da einfach etwas längere Texte schreiben und das ist jetzt für die Inhalte, die mich interessieren, schon wichtig. Also es ist wichtig, sich kurz zu fassen, aber in, sagen wir mal, nur einem Satz geht es meistens halt nicht bei den Themen, mit denen ich mich befasse. Instagram hingegen ist aus meiner Sicht, da gibt es zwar schon auch politische Inhalte, aber das ist eher ja so ein bisschen bilderbezogener, dass man dann eher immer so Bilder von sich selber in irgendwelchen Situationen postet und so. Das finde ich jetzt uninteressant, also für mich persönlich gesprochen. Das fände ich jetzt irgendwie, wenn jetzt jeder Beitrag von mir wäre, dass ich mit einer Tasse Kaffee sitze und so einen auf Denker mache oder so, das fände ich ehrlich gesagt eher ein bisschen albern. Aber jedem das seine, ja, das ist jetzt eine reine Interessenfrage. Und dann habe ich einfach gemerkt, dass es auf LinkedIn also Anklang findet. Das mag auch ein bisschen damit zusammenhängen, dass da ja schon, natürlich nicht nur, aber schon auch irgendwie so ein bisschen im Leben stehende, interessierte Leute unterwegs sind. Also jetzt nicht nur Leute, die vielleicht irgendwelche Star-News haben wollen oder sonst was. Oder
man sucht ein bisschen mehr als Unterhaltung dort.
Ja, ne? Genau, die nur an Mode oder Schminken oder Sport oder was weiß ich interessiert sind, sondern so ein bisschen, ja, etwas ernsthafter quasi interessiert sind. Und dann kommt aber natürlich der, ja, die fast die Gretchenfrage des LinkedIn-Postings, gehört eigentlich Politik dahin? Ja, das ist auch was ich öfter mal als Kommentar zu meinen Beiträgen dort lese. Und ja, also ich will das gar nicht moralisch beantworten, diese Frage, also im Sinne von sollte das so sein oder wie auch immer. Ich kann nur feststellen, dass Politik dort stattfindet und zwar in einem ziemlich umfangreichen Maße, auch wenn es vielleicht ein Business-Netzwerk sein mag. Und das könnte man auch begründen, weil natürlich ja, also ich schreibe ja viel über Grundgesetz und unsere verfassungsrechtliche Ordnung, die bietet ja auch für die Wirtschaft den Rahmen und für die Arbeitswelt. Also selbst wenn man jetzt sagt, LinkedIn ist eigentlich Arbeitswelt und Wirtschaft bloß, auch das findet ja nicht im luftleeren Raum statt, sondern in einem ja auch regulatorischen Rahmen. Und über diesen Rahmen kann man natürlich auch schreiben. Der hat dann auch was mit dieser Arbeitswelt zu tun. Und dann kommt noch ein ganz anderes Argument dazu. Es findet dort einfach viel Politik statt. Und das muss ich jetzt leider sagen, aber wer auf LinkedIn viel unterwegs ist, weiß das. Da wird auch sehr, sehr viel Unsinn geschrieben. Also von Leuten, die sich mit den Themen, über die sie schreiben, nehmen wir zum Beispiel mal das Grundgesetz, schlichtweg überhaupt nicht auskennen. Und da sehe ich es tatsächlich auch so, diesen Leuten darf man das Feld auch nicht komplett überlassen. Also da müssen auch, das kann ich selbstverständlich nicht alleine machen, gell? Das müssen sehr, sehr viele Leute machen, viel mehr noch, als es derzeit tun, aus meiner Sicht. Aber da müssen halt ein paar Leute, die sich mit ein paar Themen auskennen, da würde ich jetzt zum Beispiel bei mir Grundgesetz, Verfassung und sowas mal benennen, die müssen da auch einiges einfach mal klarstellen. Ja? Und ein bisschen Differenzierung beitragen, das ist mir immer ganz wichtig, also dass man die Themen nicht nur schwarz-weiß und komplett einseitig sieht, sondern eine gewisse Differenzierung da reinbringt, ein gewisses Verständnis auch für die Strukturen, wie so ein demokratisch verfasster Staat halt so funktioniert. Und das habe ich dann irgendwie so ein bisschen als meine Aufgabe selber definiert und wahrgenommen.
Ja, und stellst dich damit oder setzt dich damit ja auch der Demokratie aus, inklusive aller möglichen kontroversen Meinungen und Kommentaren. Ich lese das manchmal, was die Menschen so kommentieren unter deinen Beiträgen. Vieles ist ja auch ganz viel Zuspruch und Dank, aber es gibt auch wirklich gruselige Kommentare, die auch gegen deine Person gehen, die haarsträubende politische Ansichten vertreten. Und ich sehe, dass du dich sehr zurückhältst da in Diskussionen. Wie ist deine innere Haltung dazu? Sagst du, wir wollen das so, das ist Demokratie, das gehört dazu? Oder löschst du manchmal auch Kommentare? Oder wie gehst du damit um?
Also ich lösche sehr selten. Kommt vor. Ja. Also was ich immer lösche, ist rassistisches oder antisemitisches beispielsweise. Wenn da auch nur der Hauch kommt, das haue ich sofort weg und blockiere diese Leute auch. Worauf ich nicht eingehe, gar nicht, sind persönliche Angriffe. Also es gibt ab und zu mal einen, der halt sagt, ja, der Herr Professor, wo haben Sie denn studiert? Sie sind doch zu blöd, um wahr zu sein oder so. Darauf gehe ich schlichtweg nicht ein. Ja. Das lösche ich aber auch nicht, sei denn es käme jetzt, also es gab so 2-3 Mal, die haben dann immer mehr da nachgelegt und wollten mich so ganz persönlich so auf die Art, ja, sie müssten wir mal genauer überprüfen und so weiter. Also so halb mit Drohungen sozusagen. Das ist natürlich dann unangenehm. Und sagen wir mal, alles, was jetzt eine andere Meinung ist und mag die auch noch so blöd und unfundiert sein, das lasse ich stehen, weil das gehört dazu aus meiner Sicht. Ja? Und mir ist es völlig klar, dass es da Leute gibt, die komplett andere politische Ansichten haben als ich. Mir ist es auch klar, dass es Leute gibt, die hinsichtlich Dingen, die eigentlich feststehen, also was sagt das Grundgesetz zum Thema XY, auch andere Ansichten haben, die dann halt schlicht auf Nichtkenntnis oder Nichtwissen beruhen. Das lasse ich aber auch stehen. Ja, also das ist jetzt nicht verboten, in Anführungszeichen ungebildet zu sein, im Sinne, dass man halt weiß, was jetzt in der Rechtsordnung gilt und was nicht. Und ansonsten, also jetzt auf so einer eher persönlichen Ebene, ich bin Realist, würde ich sagen. Also die Kommentare, die dort kommen, das ist nun mal ein Spiegelbild unserer Gesellschaft. Wir sind nicht in der unrealistischen Luxussituation, dass alle von allem eine super Bildung haben, dass alle super rational sind, alle super sachlich und jeder nur am Gemeinwohl interessiert ist. Das ist natürlich nicht der Fall. Also das ist ein realistisches Bild. Und ich bin von meiner Haltung her, ja, ich habe Philosophie vorhin kurz angesprochen, bin auch Stoiker, Gott sei Dank, ja. Also ich kann so Dinge auch wegstecken. Ich muss mich da nicht so drüber aufregen, ja. Das bringt nichts. Wenn man da mal reingeht, geht es auch immer weiter. Also man wird da auch niemanden davon abbringen können, so wirklich. Also zumindest jetzt bei diesen eher schlimmeren, die dann gegen die Person gehen. Also das ist auch was es dann, das gehört dann zu diesem Geschäft dazu. Ja. Das muss ich auch ertragen. Und das ist auch nicht so schlimm. Also so blöd, wie diese Kommentare zum Teil sind. Mich fragen auch oft Freunde, oh Gott, wie gehst du damit um? Und ich habe da mal die Kommentarspalten durchgelesen. Das ist ja fürchterlich und so, ja. Und dann kann ich das, also ich bin es natürlich auch gewohnt mittlerweile, kann ich das sagen, ja, das gehört nun mal dann dazu. Also wenn ich da keine komischen Kommentare wollte, dürfte ich nichts posten. Ja, dann müsste ich für mich ein Buch schreiben oder sonst irgendwas machen oder mich mit mir selber beschäftigen, aber das fände ich ja langweiliger.
Genau, du hast ja eine Mission. Und die finde ich total gut und ich bin richtig froh, dass es da jemanden wie dich gibt, der auch in einem Business-Netzwerk die Flagge für die Demokratie hochhält. Denn ich finde auch, in jedem Team, in jedem Unternehmen findet Demokratie statt und brauchen wir lebendige Demokratie. Da stehen wir also nun und ich frage mich, brauchen wir alle mehr Mut zur Stimme, wenn es um unsere Demokratie geht? Ich glaube, wir entdecken gerade unsere Stimme mal wieder so ein bisschen durch die ganzen Demonstrationen gegen rechts. Das ist toll. Und was sagst du? Ist es wichtig, dass jeder von uns seine Stimme mehr erhebt, auch im Alltag?
Absolut, ja. Also wir sind ja auch jetzt für unser Thema, das wir gerade diskutieren, in einer sehr passenden und interessanten Zeit. Mich hat es so vor 3-4 Jahren und auch noch viel länger zurück, aber wo ich halt dann angefangen habe, da so ein bisschen öffentlich was zu posten, immer so ein bisschen gewundert, dass doch viele Deutsche da eine eher, sagen wir mal, neutrale Haltung zur Demokratie und zu den Werten, den vermeintlichen, die damit zusammenhängen, haben. Und das ist aber jetzt wirklich, das hat sich so in den letzten 1, 2, 3 Jahren echt geändert. Also vor allem gerade dieses Jahr nochmal. Du hast gerade diese Demonstrationen angesprochen. Da war ich auch schon auf ein paar jetzt mittlerweile. Das finde ich jetzt erstmal was äußerst Positives, auch wenn man teilweise daran auch wieder Details kritisieren kann und so weiter. Aber allein die Tatsache, dass dann Bewusstsein jetzt offensichtlich auch bei mehreren Menschen da ist, dass man die Stimme eben da erheben muss und dass man da jetzt auch mal wirklich ein paar Zeichen setzen muss, das finde ich sehr gut. Und auch darüber hinaus halte ich das tatsächlich für wichtig, die Stimme zu erheben. Das bedeutet jetzt aber nicht, dass jeder in jeder Diskussion immerzu politische Meinungen vertreten muss oder so, um Gottes Willen. Einen Zwang dazu gibt es sowieso nicht, also auch jetzt juristisch gesprochen. Es gibt auch eine negative Meinungsfreiheit. Also man kann sich auch darauf berufen, dass man eben keine Meinung zu irgendwas hat. Und das ist auch gut so. Ja? Also das soll jetzt kein Zwang oder so sein. Aber es ist schon wichtig, so eine Stimme zu haben. Und ich glaube, der Fehler, den wir in unserer Gesellschaft oft gemacht haben, ist zu denken, Demokratie und politische Themen, die mit der Demokratie zusammenhängen, das sei so ein Spezialgebiet. Also quasi dafür sind dann Politiker zuständig und vielleicht die ein oder andere staatliche Institution ausschließlich. Und man müsste sich aber sonst damit gar nicht behelligen. Also diese Sicht käme so aus der gleichen Richtung wie, Demokratie oder Politik haben auf LinkedIn nichts zu suchen, weil es ja Business und Arbeitswelt ist, ja. Mhm. Aber diese Trennung in der krassen Form existiert halt nicht, aus meiner Sicht, ja. Und das kann in am Arbeitsplatz ein Thema sein, das muss aus meiner Sicht in der Bildung ein Thema sein, in Schulen, Hochschulen und so weiter, auch wenn man jetzt ein bestimmtes Fach studiert, aber das gehört schon auch mit dazu, da eine gewisse politische Allgemeinbildung mitzubekommen. Da kann man auch sehr viel aufholen, glaube ich, in dem Bereich. Und es gehört auch dazu im normalen Leben. Also wenn mir jetzt jemand zum Beispiel in der Kneipe, im Fußballstadion oder sonst wo mit was Rassistischem, Antisemitischem oder so kommt, ja, dann widerspreche ich dem.
Ja, das wollte ich dich fragen. Ne? Also wie gehst du persönlich damit um, wenn du merkst, dass da jemand eine Äußerung tut, vielleicht auch jemand, den du gar nicht gut kennst. Gehst du da immer direkt rein und sagst, Moment?
Ja, geh ich rein. Auf jeden Fall.
Kannst immer du mal ein Beispiel sagen? Genau, so für den Tonfall.
Ein Beispiel, naja, also zum Beispiel ist mir das tatsächlich mal in einem Fußballstadion passiert, dass jemand über einen schwarzen Fußballer so zwei Reihen weiter hinten rassistische Kommentare gegeben hat, ja. Mhm. Und da haben wir uns rumgedreht und haben gesagt, du pass mal auf, das wollen wir hier nicht, ja. Also bei allem, dass man da irgendwie mal einen rauslassen will oder so im Fußball, aufhören. Ja? Und dann war das auch erledigt. Das war auch gar keine große Auseinandersetzung. Manchmal muss man das, glaube ich, einfach nur kurz spiegeln. Ja? Was machst denn du da eigentlich gerade? Ja, wenn einer so irgendwie so völlig gedankenlos so ein Mist daherredet.
Hat er sich dann irgendwie dafür entschuldigt oder was hat er dann?
Das hat er nicht, aber das war dann erledigt zumindest. Also quasi
hat aufgehört.
Das rassistische Grauen im Hintergrund war dann erstmal ruhig. Das ist sicher nicht in jeder Situation so, ja, aber in der war das jetzt zum Beispiel so. Oder zweites Beispiel, hab so eine Schafkopfrunde, das ist so ein Kartenspiel, was wir hier in Bayern spielen, so wie Skat quasi, so ähnlich ist das. Und da hat auch mal einer dann angefangen, so Putin-Zeug zu erzählen in dieser Schafkopfrunde. Und dann habe ich auch gesagt, nee, pass auf, jetzt müssen wir mal ganz kurz hier, also das lassen wir jetzt mal nicht so laufen. Ja? Und ich habe den jetzt auch nicht irgendwie fertig gemacht oder so, sondern habe nur gesagt, ganz ehrlich, also was du gerade sagst, das bedeutet eigentlich das und das und das. Und aus meiner Sicht ist es, hast du das aus einer falschen Quelle da jetzt irgendwie übernommen oder nicht durchdacht? Und dann haben wir halt mal darüber diskutiert. Und da habe ich schon gemerkt, es war in dem Kontext für den Rest dann auch komisch. Weil man ja denkt, naja, wir spielen jetzt hier Schafkopf, das ist doch kein politisches Ding. Aber wenn halt sowas kommt, ich würde jetzt nicht von mir aus beim Schafkopfen anfangen, die großen politischen Themen zu setzen. Aber wenn sowas kommt, dann widerspreche ich. Auf jeden Fall.
Kleiner Vorteil, was deine Person betrifft, ist natürlich doch, dass du super informiert bist und sofort sagen kannst, ja, die Quelle, die du da hast, die ist nicht korrekt. Das können natürlich wenige Menschen, ne?
Ja, kann ich auch nicht bei allem, selbstverständlich. Ja. Gell? Aber das war so, der hat halt so eine typische Putin-Propaganda-Geschichte erzählt. Das ging auch gut aus. Wir sind nach wie vor befreundet und die Runde gibt's auch immer noch. Das ist dann in dem Moment, aber das muss man halt aushalten, da kippt dann die Stimmung ein bisschen. Ja, dann ist dieses Lockere, ja, da trinkt man dann halt ein Bier beim Schafkopf und macht halt Sprüche und so. Das ist dann erstmal kurz weg, aber das kam dann auch wieder. Also, das ist aber, wie man es macht. Also, ich sag dem dann nicht, du bist ein Putin-Versteher, ein Elendiger oder sowas. Ja, so würde ich nie reden. Ich mache das auch nicht moralisch, sondern ich frage halt einfach, was sagst denn du da eigentlich gerade? Also, was heißt es eigentlich, was du da sagst? Wozu könnte das führen? Ja, wo hast du denn eigentlich die Information her? Ich kann da auch eine widersprechende Information bringen und sagen, du, also meiner Meinung nach ist es aber so und so. Wie verhält sich das denn zu dem, was du gerade gesagt hast? Und so kann man da ein bisschen versuchen, eine Rationalität reinzubringen. Ja, und da ist auch gar nicht das Ziel, ich will den jetzt gar nicht überzeugen, dass der jetzt meine Meinung übernimmt oder so. Ja, ich will nur das nicht laufen lassen. Das ist halt der Punkt. Gell? Also, weil da wird immer so ganz, also das gibt es in allen möglichen Situationen. Da haut einfach jemand sowas raus. Ganz eklatant natürlich bei so rassistischen Sachen, das darf man auf gar keinen Fall laufen lassen aus meiner Sicht, aber selbst auch so ganz unausgegorene, zum Beispiel auf Russland bezogene Propaganda oder sowas, ja, das darf man einfach nicht stehen lassen.
Ja.
Und gar nicht mit dem Ziel, den dann zu überzeugen. Wenn man das schafft, umso besser. Aber da bin ich, wie gesagt, Realist genug zu wissen, dass das meistens nicht gelingt. Aber dass das zumindest nicht so stehen bleibt. Ja, damit ist, glaube ich, auch schon was gewonnen. Mhm. Weil ansonsten, also aus dieser passiven Haltung gegenüber der Demokratie, unseren Werten und so weiter, die wir vorhin schon kurz angesprochen haben, die es so die letzten Jahre stark gab, gerade in Deutschland, daraus folgt halt auch, dass die so einen Quatsch verbreiten, halt immer freie Fahrt haben. Ja. Ja, weil die können das dann unwidersprochen bringen. Und dann ist es auch, das sind so ganz einfache Mechanismen, wenn das nur oft genug dann kommt, dann verfängt es auch irgendwie. Ja, und dann übernehmen das vielleicht doch auch wieder andere Leute. Und deswegen sollte man so bei sowas, glaube ich, immer widersprechen. Ja. Auch wenn es in dem Moment so ein bisschen unangenehm dann ist. Aber das kann man aushalten aus meiner Sicht.
Also ich höre da einige Kompetenzen raus, um sowas zu machen. Also einmal brauchst du tatsächlich ein bisschen Mut. Du brauchst Mut, dich in diesem Moment etwas unbeliebt zu machen in deiner Schafkopfrunde oder wo auch immer. Dann brauchst du auch diese Gelassenheit, einfach, ich muss jetzt nicht recht haben, sondern ich will einfach nur etwas sagen. Das ist ja schon eine totale Kompetenz, diese Gelassenheit. Und das Dritte ist, was ich rausgehört habe, du stellst auch Fragen. Du sagst jetzt also keine Wertung, du argumentierst jetzt nicht wild rhetorisch darum, sondern du sagst, sag mal, wo hast denn du das her? Was sagst denn du da eigentlich? Und das heißt, du bist auch bereit zuzuhören.
Auf jeden Fall.
Und das, finde ich, ist eine ganz, ganz wichtige Kompetenz, die im Konflikt so schnell verloren geht, dass man einfach redet und redet und jeder will den anderen irgendwie mit seinem Inhalt beglücken oder drehen. Aber das Zuhören geht so ein bisschen verloren. Glaubst du auch, dass wir, oder anders gefragt, wie können wir Deutschen unserer Demokratie lernen, uns wieder mehr zuzuhören?
Ja, das ist eine sehr wichtige und natürlich auch schwierig zu beantwortende Frage. Also erstmal bei der Diagnose bin ich voll bei dir. Ja, also das ist was echt ein bisschen verloren gegangen ist. Und da stecken viel psychologische Faktoren, glaube ich, dahinter. Also erstmal, man muss es aushalten können, dass es halt einen Dissens gibt. Gell? Das ist schon mal wichtig. Also es gibt viele Leute, gehen in Gespräche rein mit der Erwartung, dass es eine hundertprozentige Übereinstimmung geben muss. Das ist schon eine Fehlerwartung aus meiner Sicht. Ja, also ich würde sogar sagen, das ist also nicht nur jetzt eine unrealistische Erwartung, das ist auch so ein bisschen eine komische Erwartung, weil das ja wäre ja auch einfach schlichtweg langweilig und uninteressant und da würde nichts Neues bei rumkommen, wenn das immer so wäre halt. Ja, aber wir begeben uns gerne, weil es vielleicht weniger Widerstand ist und ja, einfacher irgendwie, in solche Kreise, wo dann alles irgendwie nur bestätigt wird. Und ich finde es auch sehr wichtig, und das betrifft jetzt tatsächlich auch wirklich nicht nur die Populisten und die Rechtsextremen und so weiter, sondern auch die Linken und alle eigentlich, die miteinander diskutieren. Wir springen immer sehr schnell auf so Werturteile, auf Moralisches und auf die persönliche Ebene. Und das würde ich in solchen Debatten versuchen, ja, das ist auch nicht so einfach manchmal, aber versuchen, komplett rauszulassen. Also die persönliche Ebene auf jeden Fall, also das bringt gar nichts, weil man damit jede sachliche Diskussion sofort im Keim erstickt. Also einer sagt mir was und das mag ich für noch so blöd halten. Wenn ich dem dann antworte, du bist blöd, anstatt das, was du gesagt hast, ist blöd, ja, dann habe ich die Debatte schon quasi abgewürgt in dem Moment, ja. Und das kenne ich jetzt auch als Empfänger von solchen Zuschreibungen. Hast ja vorhin schon gesagt, manchmal bei den Kommentaren und so weiter, gibt es halt welche, die gehen dann auf die Person, ja, oder gehen dann auf den Beruf, den Titel, der feine Herr Professor, was ist ich, oder man wird als Systemling beschimpft oder was, keine Ahnung. Und da zieht man sich zurück, da gibt es dann keine Debatte. Und ich würde auch versuchen, diese Wertungen, dieses Moralische eher rauszulassen. Ja, ich habe zwar Philosophie studiert und mich auch mit Moral beschäftigt, halte Moral auch für wichtig. Ich glaube aber, das sollte man ein bisschen trennen von normalen politischen Fragen, die nicht so moralisch sind aus meiner Sicht. Also die sind eine Frage von Werturteilen, von Meinungen, von Informiertheit, vielleicht auch ein bisschen ideologisch, okay, ja, das ein oder andere, wo steht man da, auf welcher Seite, ist man da vielleicht eher konservativ oder eher links, was auch immer das genau heißen soll. Aber ich würde auf jeden Fall versuchen, diese Wertungen, dieses Moralische rauszuhalten, weil das oft Debatten immer gleich auf eine schiefe Ebene bringt, ja.
Es gibt ja, wenn man jetzt kommt und sagt, ja, so eine Meinung ist gefährlich oder so, ne? Dann ist genau. Der andere sofort wieder in der Verteidigung und die Sachebene geht so ein bisschen verloren.
Genau. Und es hat halt ganz offensichtlich ja den gegenteiligen Effekt, weil wenn ich da so reingehe, bestärke ich den anderen nur in seiner Meinung. Also das kann man ja auch zum Beispiel an zum AfD und ihren Sympathisanten kann man das gut beobachten. Also je härter und je schlimmer ich die AfD beschreibe, umso gefestigter scheint manchmal ihre Anhängerschaft dann darin zu sein, die AfD eben zu unterstützen. Ja. Das ist dann fast so eine Art, was weiß ich, self-fulfilling prophecy oder irgendwie sowas, ja, dass man dann sagt, ja gut, dann bin ich jetzt halt der böse Verfassungsfeind oder was weiß ich. Es sind jetzt keine Patentrezepte, die kann ich nicht anbieten, muss ich gleich sagen, aber das ist was, was man halt beobachten kann und was ich zumindest versuche, möglichst rauszuhalten. Was aber nicht immer einfach ist. Also
klar, man ist ja auch ein Mensch und hat Gefühle.
Genau.
Aber vielleicht so diese zwei Sachen. Also wenn wir überlegen, wie können wir bessere Gespräche führen, um die Demokratie lebendig zu halten und einander zuzuhören, dann gehört dazu die persönliche Ebene, persönliche Angriffe und Moral rauszuhalten. Der Sache zu bleiben.
Würde ich sagen.
Ja, das ist auch, denke ich, eine Übung, ne?
Das ist eine Übung und das ist eine, also für sich auf sich selbst bezogene Übung. Das nehme ich auch selber an mir durchaus wahr. Also die Versuchung, auf diese Ebene zu gehen, die ist immer mit dabei. Das macht mehr Spaß, in Anführungszeichen. Das ist der schnellere Weg oft. Das ist
sich
gerade
zu empören.
Ja, genau. Wenn man sich von Emotionen leiten lässt, ist das natürlich der naheliegende Weg auch. Und das ist für mich jetzt gesehen auch eine Art Selbstübung, dass man so ein bisschen ein Bewusstsein dafür schafft, dass man auf dieses Ding nicht immer sofort draufspringt. Also eigentlich hat es was mit Selbstdisziplin auch ein bisschen zu tun dann am Ende. Gell? Also
dass
man
sich
diszipliniert, nicht gleich auf diese Emotion, auf das eigene Werturteil und so weiter zu gehen, sondern sich davon ein bisschen distanziert. Ich habe da auch ein großes philosophisches Vorbild, was da so ein bisschen diese Haltung mir beigebracht hat. Das ist der amerikanische Philosoph Richard Rorty. Der ist hier in Deutschland gar nicht so wahnsinnig bekannt und der ist auch innerhalb der Philosophen eine ziemlich umstrittene Figur. Der wurde sogar mehr oder minder von der philosophischen Fakultät mal runtergeschmissen, weil er sehr kritisch sich gegenüber Philosophie geäußert hat. Und der hat mal gesagt, eigentlich sollten wir am besten alle Ironiker sein. Und mit Ironiker meint der nicht das, was wir, glaube ich, immer damit assoziieren, also jemand, der nichts ernst nimmt oder so, oder der immer so quasi einen witzigen Spruch hat, sondern ein Ironiker nach seinem Verständnis ist jemand, der zu sich selber in Distanz gehen kann. Also der quasi sich selber fragen kann, ich habe jetzt ein bestimmtes Gefühl, ich habe eine bestimmte Überzeugung, ich habe vielleicht sogar eine ganz tiefe Ideologie bezüglich irgendwas. Ist das denn wirklich objektiv so? Oder ist es halt einfach meine Überzeugung? Und wenn ich diese Distanz schaffe, dann halte ich es gleichzeitig für möglich, dass jemand anderes da eine andere haben kann. Gell?
Das finde ich toll, ja.
So in ein Gespräch zu gehen, als Ironiker in diesem Sinne. Das ist, glaube ich, der ist auch schon gestorben mittlerweile, Richard Rorty, und so dieses Konstrukt stammt so aus den 80er Jahren des letzten Jahrhunderts. Aber das ist immer noch sehr aktuell aus meiner Sicht. Und das versuche ich mir, also ich habe den schon vor längerer Zeit gelesen, aber das ist so ein bisschen mein Leitbild. Das versuche ich mir so ein bisschen immer mal wieder bewusst zu machen. Ja? So sollte man eigentlich in Gespräche reingehen.
Und ich finde, da gibt es auch so schöne rhetorische Formulierungen, die einem dabei helfen können. Also was du gerade gesagt hast, also meine Meinung ist das und das. Wenn ich einfach nur so einen Halbsatz davor schiebe oder so eine Formel davor schiebe, dann erinnere ich mich selber daran, dass es nur meine Meinung ist.
Genau.
Oder wenn man sich dabei ertappt, dass man gerade moralische Wertungen dem anderen unterschiebt, wenn man sich das sagen hört, dann kann man sich ja dann auch wieder korrigieren und sowas wie, so, ich entschuldige, ich bin gerade moralisch geworden, das wollte ich gar nicht. Was ich eigentlich sagen möchte, ist das und das. Also genau. Ich finde, das sind so Sachen, die uns die Rhetorik dann auch schenkt, die uns auch helfen können bei der Selbstdisziplin.
Genau, genau. Und vielleicht noch ein Satz dazu, das muss aber nicht heißen, manche würden das nämlich jetzt in die falsche Richtung, glaube ich, interpretieren, dass ich komplett von Fundiertheit und Wahrheit und so weiter absehen muss. Ja? Das heißt es nicht, also es macht jetzt nicht alles beliebig, was man so denkt und meint und so weiter, aber trotzdem sollte man diesen Mechanismus des sich selber Hinterfragens und des eben zu sich selbst in eine Distanz gehens, das sollte man immer so ein bisschen haben. Das finde ich eh sehr wichtig. Ja, das führt im Übrigen auch dazu, dass man sich selber nicht so wichtig nimmt. Das ist auch, glaube ich, ganz gut. Ja, da ab und zu mal auf sich selber zu gucken und zu sehen, ja gut, ja, nein, ja auch alles, das ist auch alles so ein bisschen Flickwerk, was ich da so mache und so weiter. Das ist zwar schon gut und wichtig und so, aber vielleicht nicht ganz so wichtig, wie es mir manchmal vorkommt. Ja, und das ist auch sehr heilsam aus meiner Sicht, sich das ab und zu mal bewusst zu machen.
Ja, auch um andere mehr sehen zu können, ne?
Also, um andere mehr sehen zu können, um sich selber auch besser verorten zu können. Mhm. Wir sind so als Einzelne schon irgendwie auch unwichtig, weitgehend zumindest. Ja, sich selber nicht für so absolut objektiv, einzigartig und weltbewegend halt zu halten. Ja, das finde ich schon ganz wichtig. Und mit sich selber natürlich auch alles, was man so meint und denkt und welche Überzeugungen man hat, die eigene Moral, alles, was man eben halt in diese Diskurse sonst so einbringt und was halt meiner Meinung nach ein Hindernis dafür darstellt, dass wir besser miteinander reden können. Ja? Also ja. Das hängt dann so miteinander zusammen.
Ja, ja. Finde ich einen total schönen Gedanken. Lass mich noch eine letzte große Frage stellen. Und zwar, du als Experte für Demokratie, würdest du sagen, dass unsere Gesellschaft gespalten ist? Und wenn ja, was können wir tun, um das zu heilen? Und was können Medien tun? Was können Politiker tun? Und was kann jeder Einzelne von uns tun?
Ja, das ist so ein großes Wort, gespalten, gell? Also ich würde sagen, unsere im Sinne von der deutschen Gesellschaft ist noch nicht in diesem Sinne wirklich gespalten. Also so unwiederbringbar oder dass da wirklich ein tiefer Riss durch die Gesellschaft geht. Es gibt andere Gesellschaften, glaube ich, auf der Welt, nehmen wir mal die amerikanische beispielsweise, da würde ich das schon eher sagen, ja, dass das wirklich gespalten ist und dass mir auch fast die Fantasie fehlt, wie ohne zumindest, dass es wirklich knallt im Sinne von Krieg, Bürgerkrieg, irgendwas ganz Schlimmes, wie das wieder zusammenkommen soll. So weit sind wir, glaube ich, in Deutschland noch nicht, aber es gibt sicher Risse, es gibt Tendenzen zur Spaltung und was kann man dagegen machen? Gell? Das ist natürlich eine ganz große Frage. Also aus meiner Sicht würde das, was wir bereits diskutiert haben, dazu vielleicht einen kleinen Teil beitragen, dass man wieder lernt, anders miteinander zu diskutieren. Und zwar gerade mit den Leuten, die so ganz anders ticken als man selber. Mit denen, die komplett andere politische Meinungen vertreten. Da wieder so ein bisschen so ein Common Ground einer Diskussion zu schaffen. Was auch ein Teil dazu beitragen kann, ist, dass man vielleicht mal mehr noch in politische Bildung halt einfach geht und investiert, in Schulen, Hochschulen, aber auch am Arbeitsplatz. Warum denn nicht? Also warum zum Beispiel, das ist jetzt ein bisschen polemisch, ja, aber warum bieten denn Unternehmen, Konzerne, große Firmen immer nur so Selbstoptimierungsseminare an. Ja, da geht es doch immer nur drum, wie kann ich noch effizienter arbeiten oder so, ja. Warum nicht mal eins dieser Selbstoptimierungsseminare durch ein Seminar politische Bildung ersetzen oder so, beispielsweise. Mhm. Ja? Also das sollte überall eine Rolle spielen, dass es zumindest, und da sollten aber die Leute nicht erzogen werden zu einer politischen Meinung, sondern einfach nur gebildet werden, wie funktioniert denn so eine Demokratie eigentlich? Ja, also was gibt's da für Mechanismen? Wie funktioniert Gewaltenteilung? Was gibt's denn so eigentlich alles überhaupt im Staat? Ja, weil da sehr viele Falschinformationen auch einfach unterwegs sind, dass man die so ein bisschen besser vielleicht einordnen kann. Und was, glaube ich, auch jetzt gerade für die Zukunft extrem wichtig wird, ist, wie geht man so mit Quellen und Informationen und so um? Gell? Also, dass man eben nicht alles einfach ungefragt aufnimmt, haben wir ja vorhin auch schon mal so kurz angesprochen. Also, was ist eine seriöse Quelle? Wie muss ich mit einer gewissen Information umgehen? Das vielleicht nochmal hinterfragen oder mit anderen Informationen vergleichen. Und jetzt haben wir ja gerade so eine KI-Revolution und so weiter. Also das wird ganz sicher noch viel wichtiger werden in den nächsten Jahren. All das heilt es aber nicht komplett, gell? Aber das sind so ein paar so Faktoren, wie man, glaube ich, eine demokratische Gesellschaft ein bisschen resilienter machen kann gegen so Spaltungsprozesse. Mhm. Weil das, die laufen gerade, das ist unstreitig. Ja. Ja? Das ist weltweit auch so. Das ist kein deutsches exklusives Problem.
Ja, da sind wir auf einem spannenden Weg. Ja. Mal schauen, wo uns das hinführt. Eine Frage habe ich noch. Und zwar, wir haben ja unseren ideellen Preis hier bei uns, bei Mut zur Stimme. Das ist der Wumms der Woche.
Der Wumms der Woche.
Den verleihen wir jede Woche an eine Person, die uns durch ihren Mut zur Stimme beeindruckt hat. Und du hast jemanden mitgebracht heute, dem du den Wumms der Woche verleihen möchtest. Wer ist das?
Ja, da würde ich gerne ins politische Geschehen gehen und jemanden vorschlagen, nominieren, wie auch immer, oder auszeichnen. Eine Person, die in Deutschland noch nicht so wahnsinnig bekannt ist, die aber vielleicht bekannter werden könnte. Schauen wir mal. Ja? Ich würde da gerne Nikki Haley benennen. Nikki Haley ist eine amerikanische Politikerin, und die ist, Stand jetzt, die letzte Person in der Republikanischen Partei, die sich Donald Trump noch entgegenstellt. Ja, das ist nämlich in den amerikanischen Vorwahlen, die derzeit laufen. Also bei den Vorwahlen, wissen die meisten wahrscheinlich, aber ich sag's kurz dazu, geht es so drum, wer wird Präsidentschaftskandidat? Und da tingeln die so durch die verschiedenen amerikanischen Bundesstaaten, und die Abgeordneten oder die Leute dort nominieren halt dann, wer soll Präsidentschaftskandidat werden. Und da hat Donald Trump nur noch eine einzige Herausforderin, und das ist eben Nikki Haley. Ja? Und das ist jetzt jemand, ich würde da gar nicht mit ihren ganzen Policies, also mit ihren verschiedenen Politikpunkten übereinstimmen. Sie ist aber deswegen, glaube ich, gerade jemand sehr Wichtiges, weil sie ganz öffentlich und ganz dezidiert und vollkommen angstlos Donald Trump die Stirn bietet. Mhm. Und zwar, obwohl sie streng genommen keine Chance gegen ihn hat. Ja, also die ist weit abgeschlagen in den Umfragen. Man weiß nie, was passiert. In den USA kann viel passieren. Ja, da kann mit seinem Gerichtsverfahren was passieren. Es kann gesundheitlich was passieren. Aber wahrscheinlich wird er Präsidentschaftskandidat der Republikaner. Und trotzdem, obwohl sie unter Druck gesetzt wird und die ganze Zeit es erwartet wird, zieht sie sich nicht zurück, sondern bietet ihm ganz offen und ganz ausdrücklich die Stirn. Und das finde ich sehr bemerkenswert. Ja? Vor allem, weil die sonstige republikanische Partei mit all den großen Senatoren, Gouverneuren und weiß der Geier, was da alles drin ist, weil die komplett ihren Schwanz einziehen vor Donald Trump. Ja? Und sie ist jetzt so die eine Person, die da so ein bisschen, ja, die Stimme erhebt, um es mal in den Worten eures Preises auszudrücken.
Ja, toll. Danke. Das ist wirklich eine spannende Person. Ich werde die noch mal genauer ein bisschen anschauen. Gehört habe ich schon von ihr, aber so habe ich es auch noch nicht gesehen. Das ist ja wirklich interessant und toll, was die macht. Ja, ja. Danke. Gerne. Danke für deine ganzen Einblicke, die du uns hier gegeben hast, für deinen Hintergrund und Erfahrung, für deine Beispiele. Und damit möchte ich mich ganz herzlich von dir verabschieden und euch auch, liebe Hörerinnen und Hörer, bis zum nächsten Mal. Und wie immer gilt, wenn ihr Gästevorschläge habt, Menschen, die wir einladen dürfen hier bei Mut zur Stimme, wenn ihr Fragen habt daran, wie ihr mit eurer Stimme besser umgehen könnt, dann schreibt uns an hallo@mutzurstimme.de. Das nächste Mal wird Crystal auch wieder mit dabei sein. Die studiert gerade heftigst und deshalb habe ich jetzt diese paar Folgen alleine gemacht. Aber bald sind wir wieder zusammen. Ja, und damit für heute ein übliches Hab Mumm, Hab Wumms und Freude am Leben. Bis dahin. Tschüss, Franz. Tschüss.
Ciao, vielen Dank.